Die Italiener mögen ihre Nudeln erstmal bissfest. Also sie müssen nicht zerfallen, die müssen hart sein, knackig, aber schon gar. Das nennt man al dente. Oh, fantastisch. Italienisch lecker. Spritzig wie die Italiener. Mein ganzen Ofen versaut. Mein Boden versaut. Das nennt man Italienisch. Italienisches Feuer.
Kichererbsen. Der kulinarisch witzige Podcast.
Guten Abend, verehrte Feinschmecker-Gemeinde.
Mit Ingo Oschmann.
Mamma mia, vengo!
Und Frank Fischer.
Ich habe gar keine Augen.
Ich bin keine Köchin, keine Kantorin, keine Gastronomin eigentlich. Mir macht das alles sehr viel Spaß und ich mache eigentlich nur Sachen, die mir Spaß machen mittlerweile.
Also wer Mayo klaut, der muss draußen essen.
Dazu wünsche ich Ihnen heute schon recht guten Appetit.
Herzlich willkommen zu Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast. Mein Name ist Ingo Oschmann. Ich mache diesen Podcast nicht alleine, sondern neben mir bzw. gegenüber sitzt der Sommelier der guten Laune, Frank Fischer. Hallo Frank.
Ja, hallo, hallo, hallo. Sommelier der guten Laune, so schön wurde ich noch nie angesagt.
Ja, guck mal.
Das sollten wir beibehalten.
Ja, gerne.
Ich sollte das auch auf meine Plakate schreiben. Der Sommelier der guten Laune, das ist super.
Und das freut mich, dass dir das gefällt.
Genau. Und wenn, in 10 Jahren schreibe ich der Grauburgunder. Unter den Comedians.
Das wäre ja ich.
Ja, das ist ja
der Grauburgunder. Ja, sehr schön. Wie ist es dir ergangen seit unserem letzten Podcast?
Gut, 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 gut. Den Sommer habe ich bisher über... Der Sommer ist ein guter Sommer dieses Jahr. Nicht zu heiß, das finde ich wichtig. Die letzten beiden Sommer waren...
Ja, auch nicht so viel Arbeit.
Das ist nicht so gut. Aber der Sommer von der Temperatur, meine ich, der ist sehr angenehm, finde ich. Sehr angenehm, weil es einfach mal immer mal so kühlere Tage gibt. Und du merkst, wir sind schon so alt, dass wir uns über das Wetter unterhalten. Das ist furchtbar.
Ja, das Drama, wir wollten dieses Jahr nach Italien, weil meine Frau ein unglaublicher Italien-Fan ist. Sie hatte mir vor 2 Jahren den Gardasee geschenkt. Da waren wir in Limone. Und wir wollten 1,5 Monate auf ein Schloss in Italien. Was wir natürlich jetzt wegen Corona knicken können. Deswegen bin ich so froh, dass wir heute das Thema Italien haben.
Ein kleines Stückchen Urlaub. Ohne in Italien zu sein.
Für euch, genau. Ja. Das stimmt. Ist mein Messer angekommen?
Das Messer ist angekommen. Ich habe das auch auf unserer Facebook-Seite schon gepostet. Du hast ja schon gepostet, wie du es weggeschickt hast. Und ich habe ein Bild gepostet, wie ich es aufgepackt habe. Tatsächlich, das Messer ist angekommen. Genau. Unsere Facebook-Seite sollten wir vielleicht nochmal erwähnen. Wir müssen ja auch ein bisschen Werbung machen. Geht auf unsere Facebook-Seite, liked, kommentiert und tut und macht Kichererbsen.
Auch den Podcast selber, ne? Selbstverständlich. Das ist ganz wichtig, dass ihr den liked. Genau. Ja, sag was zum Messer. Du hast ja
ich bin
vorher immer ein Lieblingsmesser gehabt.
Ich habe verschiedene Lieblingsmesser gehabt, die ich immer wieder schleifen musste. Das hatten wir beim letzten Podcast ausgiebig thematisiert, dass man Messer immer schleifen muss. Und ich habe das Messer ausgepackt und mein erster Eindruck war, ganz schön groß. Und dann habe ich damit geschnitten und war dermaßen begeistert. Das ist unfassbar. Jetzt weiß ich auch genau, warum du dir dann in diesen Finger geschnitten hast. Ich habe ungefähr nach einem Tag mir auch ein Stück Haut zumindest abgeschnitten. Und es geht so schnell mit diesem Messer. Und es ist unfassbar scharf und es liegt ganz toll in der Hand. Also man denkt es im ersten Moment gar nicht, weil es ist einfach so ein Holzgriff. Und du denkst so, ja, es ist halt so ein Holzgriff. Und hat eine tolle Größe, obwohl es wirklich sehr groß ist. Aber es hat eine tolle Größe und du kannst damit alles schneiden. Ich hab wirklich unfassbar viel geschnitten. Ich habe dir ja auch mal ab und zu mal so ein
Zwischen... Du hast mir eine SMS geschrieben, ich schneide, ich liebe Kiwi-Brand. Genau. Habe ich sehr gelacht.
Sehr schön, das ist ja, Kiwi-Brand ist tatsächlich ja made in Thailand und das ist toll. Ja. Ich war ja schon öfter auch in Thailand und in Bangkok und so, habe da auch mal in Bangkok einen Kochkurs gemacht, kann man vielleicht nochmal irgendwann mal thematisieren und fand es immer so faszinierend, dass die alle diese riesigen Messer hatten und da auch ganz klein die Knoblauchzehen mitgeschnitten haben und habe mich immer gefragt, das ist doch völlig unhandlich. Und jetzt habe ich zum ersten Mal gespürt, wie praktisch dieses riesige Messer ist. Super, super toll.
Freut mich sehr, freut mich sehr. Also das Bild seht ihr auf unserer Facebook-Seite, Kichererbsen, der Podcast. Da seht ihr, und wie gesagt, das Messer liegt keine 10 Euro und es lohnt sich wirklich. Dein Wein, den du mir geschenkt hast oder geschickt hast, vielen Dank. Ich war gestern Abend beim Auftritt und habe dann heute Morgen gehört, dass meine Frau sich komplett besoffen hat, als die Kinder im Bett waren, mit deinem Wein. und ich soll dich lieb grüßen.
Sie spricht für den Wein.
Ja, sie war ganz angetan. Also ich kann leider nicht zu deinem Wein sagen, aber zu deinem Schokoküchlein. Das hat mir sehr gut geschmeckt. Es war mir allerdings etwas zu süß. Mhm. Ich würde den Nougat weglassen und einfach den Schokoladenkuchen Schokoladenkuchen sein lassen und dann wirklich die Schokolade rauslaufen lassen. Also mir war es ein bisschen zu süß.
Das heißt, du würdest statt dieses Nougat-Kerns einen Schokoladenkern reinmachen. Das heißt, ein Stückchen größer
sozusagen.
Ja, das ist auch das.
Ja, einfach den Kuchen dünner, also den Kuchen einfach nicht
durchgaren
lassen.
Oder in den Kuchenteig einfach auch ein bisschen weniger Zucker rein oder so. Das kann man natürlich alles variieren. Genau. Also ich merke das bei mir selbst. Wir hatten auch uns schon mal drüber unterhalten. Privat, nicht im Podcast, dass wir beide das nicht so mögen, diese riesigen Zuckermengen, die oft in den Rezepten angegeben sind. Ich lasse auch immer sehr viel mehr Zucker weg. Insofern müsste ich vielleicht mein eigenes Rezept jetzt nochmal ganz aktuell nachkochen. Wahrscheinlich wäre es mir jetzt selbst auch zu süß.
Also ich mache grundsätzlich ein Drittel weniger Zucker, wenn ich sogar die
Hälfte. Genau, bei mir auch. Genau, mir
ist das auch. Waren jetzt in Holland, da hatten wir Kirschen. Die waren so süß von sich aus, dass wenn ich daraus Marmelade kochen will, wäre es zu süß. Also ich suche gerade eine Möglichkeit, die irgendwie als Marmelade zu konservieren, ohne sie süßen zu müssen, weil das einfach nicht geht. Und in diesem Falle war es dann so, dass ich den Erdbeerspiegel natürlich auch nicht gesüßt habe und ein bisschen mehr Zitrone, also dass ich mehr Säure hatte, damit ich so ein bisschen gegen die Süße arbeiten darf oder kann. Ja. Ich hätte noch einen Vorschlag zu machen, und zwar, dass wir vielleicht die Rezepte bewerten. Also, dass ihr, die Hörer, die Rezepte bewertet. Die Rezepte sind ja auf der Facebook-Seite zum Nachdöngeln. Und ich würde sagen, 6 Kichererbsen ist die volle Punktzahl. Eine Kichererbse ist die schlechteste Punktzahl. So ein bisschen Schulnotensystem in der Schweiz.
Sollen wir wirklich so eine Bewertung machen oder sollen die Leute einfach nur schreiben?
Finde ich ganz gut.
Ja. Ist das nicht ein bisschen zu hart? Super.
Hast du Angst?
Nee, aber ich finde das immer so ein bisschen, ich weiß nicht. Die Kichererbsen können das ja selbst entscheiden, ob sie uns Noten geben.
Okay, also
geben
ich würde für das Rezept 5 Kichererbsen geben.
Danke, das ist ziemlich gut.
Ja, das ist, wie gesagt, wenn der Nougatkern, der war mir echt zu heftig, dann hätte ich dir 6 gegeben.
Sehr gut.
Weil ich diese Idee, dieser warme Kuchen und die Soße läuft da so raus mit dem Erdbeerspiegel. Wir hatten das ja gemacht, als wir Gäste hatten. Da habe ich beim letzten Podcast auch gesagt, werde ich die Beyond Meat Würstchen ausprobieren. Mhm. Und die kann ich uneingeschränkt empfehlen. Das hat mich echt weggenockt. Also ich bin nun gerne Fleischesser gewesen und das ist eine super Alternative. Und da haben wir diesen Schokokuchen gemacht und waren alle begeistert, aber zu süß durch den Nougat.
Genau, dein Burger, da sind mir ich habe mich tatsächlich an die Buns gewagt. Die sind allerdings mir zu groß geworden, weil ich keine Ahnung warum. Ich habe da wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Ich habe da zu viel Hefe oder ich habe es eigentlich nach Rezept gemacht. Ich habe wahrscheinlich die Brötchen an sich zu groß gemacht und dann waren die mir ein Stückchen zu groß. Das heißt, das Fleisch war dann zu klein für die Brötchen. Verstehst du?
Ja, natürlich. Das ist gerade so ein bisschen wie, kennst du noch Grobi von der Sesamstraße? Ja. Das ist nah und das ist weit weg. Das ist weit weg und das ist ganz nah dran.
Du kannst es nicht verstehen, also dass die Brötchen zu groß sind für das Fleisch?
Ja, dann mache ich das Fleisch halt größer.
Ja, ich habe vielleicht den Fehler gemacht, dass ich das nicht selbst gewolft habe. Großer Fehler, ich weiß. Oh. Ja, ich, oh. Ja. Oh. Ich habe halt kein Fleisch vor. Oh. Ich habe Hackfleisch halt gekauft.
Alles klar, weiß ich schon, was ich dir zum Geburtstag und zu Weihnachten und zur Beschneidung schenke. Ja. Das ist ja wohl echt der Hammer. Du musst wolfen, das habe ich gesagt.
Ja,
du
ich weiß es.
Wolfen. Liebe Kichererbsen, ihr müsst wolfen. Schreibt mir bitte auch eure Erfahrungen auf die Facebook-Seite. Probiert das auch mal aus. Gekauftes Hackfleisch, ein Patty und ein Patty gewolftes Hackfleisch, selbst gewolftes Hackfleisch. Ist wirklich ein Unterschied.
Ja.
Rindernacken.
Ich hab halt kein Fleisch zu Hause.
Wie fandst du denn die Kombi mit dem Käse und der Erdbeersalzer?
Ja, Erdbeersalzer sehr gut. Das Problem ist, diese Jalapenos sind natürlich immer sehr unterschiedlich scharf. Und ich weiß, also man es heißt ja irgendwie immer, je kleiner, desto schärfer. Stimmt ja aber gar nicht. Das heißt, wenn die irgendwie so angetrocknet sind, da weiß man, okay, das ist schon die Hölle. Aber wenn es halt irgendwie so diese kleinen getrockneten sind, wobei das auch nicht immer so ist. Zum Beispiel in Thailand legen die ja immer als Deko oben so eine getrocknete Chili oben drauf. Und die kannst du tatsächlich in den meisten Fällen mitessen, weil die ganz süß sind. Und ich habe einmal, und das war das Schlimmste meines Lebens, habe ich in Thailand auf Koh Samui, dachte ich so, naja, das ist wieder halt so eine getrocknete Chili, die man mitessen kann. Und ich habe da reingebissen und jetzt ohne Übertreibung, ich war ganz kurz davor, ohnmächtig zu werden, weil es so scharf war. Das war wirklich legendär.
Ich habe ja eine goldene Regel, ne? Tote Tauben und Chilis, die lasse ich sein.
Ja, genau.
Stecke ich mir nicht in den Mund.
Genau, und insofern musste ich da ein bisschen nachwürzen, weil ich esse ja wirklich auch gerne scharf und ich habe dann musste noch ein bisschen mit dem Goose Brand, mit der Chili-Soße, diese thailändische Chili-Soße, die du bestimmt auch kennst, musste ich noch ein bisschen nachhelfen. Genau, aber das lag halt an der zu milden Chili, die ich reingeschnitten
habe. Wie viel Kichererbsen würdest du mir geben?
Ich würde dir 6 geben, von 6. Das ist, weil die Kombination mit diesem Erdbeersalz.
Ich schicke dir noch ein Messer.
Das ist ein Traum natürlich. Käse und diese Erdbeersalzer, das ist super. Also Käse und dieses leicht süßliche und diese Schärfe, das ist natürlich großartig. Ganz, ganz toll.
Das freut mich. Das ist
ein Deluxe-Burger.
Dann lass uns ein Deluxe-Burger. Das nehme ich mal so mit. Damit gehe ich heute ins Bett. Mit meiner Frau und dem Deluxe-Burger. Dann lass uns doch mal einsteigen in das Thema Italien. Ich hätte da was vorbereitet, was uns das Thema ein klein wenig näher bringt.
Regionale Vielfalt, hohe Qualität der Produkte und Traditionsbewusstsein sind die Säulen der italienischen Küche. Die vierte Säule ist die Einstellung der Italiener zum Essen, denn Essen bedeutet in Italien Kultur und ist in der Regel Familiensache. Auch bezieht sich das Essen mehr oder weniger auf den Abend. Eine ausgiebige Frühstückskultur mit Brot, Brötchen, Wurst, Käse gibt es so in Italien nicht. Schnell ein Espresso, ein süßes Hörnchen auf die Hand und ab dafür. In den Abendstunden hingegen erwacht die Piazza und die umliegenden Wohnungen aus einem Dornröschenschlaf. Alle Familienmitglieder sitzen um einen bunt gedeckten Tisch herum, reden, trinken Rotwein, auch die Kinder, und schmausen die herrlichsten Gerichte, die die 90-jährige Donna den ganzen Tag lang mühe- und liebevoll zubereitet hat. Sie lachen, streiten und versöhnen sich wieder, liegen sich in den Armen und schmettern eine Arie von Puccini in die sternklare Nacht. So die romantische Vorstellung aus Filmen und Büchern. Und in der Tat ist das Essen in Italien keine Nebensache und nur schnöde Nahrungsaufnahme wie bei uns. Essen nur um satt zu werden? Undenkbar. Ein italienisches Abendessen besteht in der Regel aus mindestens 4 Gängen und folgt einer gewissen Menüabfolge. Den Anfang macht die Vorspeise, die Antipasti. Sie wird warm oder kalt serviert und besteht in der Regel aus Gerichten wie gegrilltes und in Öl mariniertes Gemüse, Bruschetta, Schinken mit Melone oder einem Carpaccio. Nun folgt der erste Hauptgang, der Primo Piatto genannt wird. Er besteht aus einem Nudel- oder Reisgericht, kann aber auch ein Gemüse- oder Suppengang sein. Secondo Piatto ist der insgesamt dritte und gleichzeitig der zweite Hauptgang. Er besteht aus Fisch, Meeresfrüchten oder einem Fleischgericht. Nicht selten gibt es erst Fisch und dann Fleisch. Ist das der Fall, werden beide Gänge durch ein erfrischendes Orangen- oder Zitronensorbet getrennt. Den Abschluss krönt ein süßliches Dolce und wie der Name schon sagt, kann es sich hier um ein Eis, Panna Cotta oder auch um einen herrlich erfrischenden Obstsalat handeln. Abgeschlossen wird die Menüabfolge von einem Espresso oder Grappa. Das ist Lebensfreude pur und davon sollten wir uns alle ein Scheibchen abschneiden, wenn die Kinder vor dem Fernsehen und wir von dem iPad in verschiedenen Räumen die Dosenravioli löffeln.
Ich finde das eine zauberhafte Idee, zwischen dem Fisch- und Fleischgang ein Orangen- oder Zitronensorbet zu reichen. Finde ich gerade im Sommer eine ganz tolle Idee. Machen wir jetzt auch so.
Zu Hause macht ihr das auch so?
Ja, ja. Also wenn wir Gäste haben, ich liebe das ja so ausschweifig. Und dann gibt das nicht als Nachtisch. Also meine Frau ist ein absoluter Zitronensorbet-Fan. Ich habe da auch mein eigenes Rezept. Aber das gibt's da nicht als Nachtisch, sondern wirklich als Zwischengang, um das so ein bisschen zu neutralisieren. Finde ich fantastisch, diese Idee.
Das gibt's ja auch ganz oft. Ich sage mal ganz oft, ich war noch nicht so oft in richtig guten Sternerestaurants, aber das gibt's tatsächlich ja ganz oft in Sternerestaurants als Neutralisierung zwischen den einzelnen Gängen.
Ich habe
das selbst schon erlebt, dass du dieses Sorbet bekommen hast. Und am Anfang, als ich das nicht kannte, dachte ich so, wieso bekommt man ein Eis zwischen den Gängen? Das passt doch gar nicht, bis ich irgendwann rausgefunden habe.
Super.
Ah, okay.
Das bringt uns zum
Rezept des Monats. Ich habe echt lange überlegt. Natürlich, Italien weiß jeder. Es gibt so viele Sachen. Ich bin irgendwie immer Freund dieser relativ einfachen italienischen Küche. Das finde ich immer so toll. Also mein letzter richtiger Urlaub war in Italien, in Kalabrien. Und da habe ich wirklich so je südlicher man ist, umso handfester ist es eben, wie wir auch gerade gehört haben.
Oder nee, das kommt noch.
Einspieler. Ich war, genau, das war
der
genau,
letzte Einspieler. Noch.
Was vorweggenommen, egal.
Nee,
und je südlicher man kommt, umso handfester wird das Ganze. Und ich habe jetzt aber mich entschieden tatsächlich für eine Variante, die ich ganz oft selbst koche und die ich sehr gut finde. Also ich habe ein Pesto, ganz normales Pesto. Bei mir, Pesto, muss man vielleicht dazu sagen, ist normalerweise mit Olivenöl, kennt jeder. Und ich habe ein Joghurtpesto, das eigentlich natürlich kein richtiges Pesto ist, sondern eine Variante. Und zwar deshalb, weil mir das Pesto immer zu ölig und zu fettig ist. Und ich denke, ihr, ja, du hast eine.
Ich habe eine Zwischenfrage, ja. Ich habe mich jetzt gemeldet, konnte man nicht sehen. Ich finde, ein Pesto ist so super schnell selbst zu machen. Du bekommst aber kein vernünftiges Pesto im Laden. Es hat kein Olivenöl, es ist meistens Sonnenblumenöl. Ja. Oder es werden nicht mit Pinienkernen gearbeitet, sondern mit Cashewkernen. Und wenn du diese Zutaten drin hast, bezahlst du für so ein Glas locker 10 Euro. Und ganz ehrlich, es ist nix. Guten Parmesankäse sollte man zu Hause haben, in den Mixer. In 2 Minuten ist ein gutes Pesto gemacht und das ist fantastisch. Ein gutes Pesto ist fantastisch und ich freue mich so, dass du dich dafür entschieden hast, weil ich auch das mit Joghurt, ich bin gerade richtig aufgeregt, das klingt so gut, kenne ich auch nicht. Also ich kenne ja viel, aber das macht mich gerade richtig an.
Ich weiß ehrlich, ich glaube, das ist tatsächlich so, manchmal weiß man ja nicht, wo die Rezepte herkommen. Das ist eine Sache, die ich schon so lange mache. Und zwar tatsächlich deshalb, weil ich immer sehr leicht auf so sehr fettige Sachen reagiere. Also ich kann zum Beispiel Kartoffelpuffer kann ich 2 essen und dann merke ich so richtig, mein Magen macht dicht, ich kann da nicht mehr essen.
Ne? Mir wird übel davon.
Ganz, ganz schnell schlecht. Mhm. Und das aus diesem Grund ist mir auch meistens dieses Pesto zu viel. Ich nehme immer nur ganz wenig.
Ja.
Und das ist mir meistens zu, ich würde gerne mehr nehmen, um den Geschmack zu intensivieren.
Rot oder
und
rot
kann
oder
nicht
grün?
Mehr nehmen, weil es, also jetzt in diesem Fall habe ich mich für ein grünes entschieden.
Nein, ich meine,
aber die Variante,
was würdest du, also ich liebe Rotes mit getrockneten Tomaten,
ich mag beide total gerne. Hab das jetzt auch im Rezept für unsere Facebook-Seite, habe ich dann auch die Varianten drin, dass man natürlich, also da ist der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Natürlich das klassische Grüne ist eben mit Basilikum, ist ja logisch. Und das klassische Pesto Rosso ist eben mit getrockneten Tomaten. Aber da nimmt man auch statt Pinienkern nimmt man da Mandeln im Original Pesto Rosso. Tatsächlich, das
ist so.
Ja.
Ist aber spanisch und, dann eher, ne?
Nee,
das ist tatsächlich im Mojo, da sind, glaube ich, auch Mandeln drin.
Ich habe mal sogar vorher mal geguckt, also weißt du eigentlich, wo das Wort Pesto herkommt?
Keine Ahnung.
Italienisch Pestare, zerstampfen.
Ach guck, das macht doch Sinn.
Genau, ja. Kommt eigentlich ursprünglich aus Ligurien und wurde Mitte 1863 erstmals erwähnt und dokumentiert. Und zwar folgender, soll ich es mal vorlesen?
Ich finde
das sehr schön, so alte Texte. Man nimmt eine Knoblauchzehe, Basilikum, falls nicht vorhanden, Majoran und Petersilie, geriebenen holländischen Käse und Parmesan.
Nein.
Ja, sowie Pinienkerne und zerreibt alles zusammen mit wenig Butter in einem Mörser, bis ein Brei entstanden ist. Diesen vermischt man anschließend mit reichlich Olivenöl. Mit dieser Mischung werden Lasagne und Gnocchi angerichtet, wobei man etwas heißes, ungesalzenes Wasser dazu gibt, um die Mischung flüssiger zu machen.
Ich fand das
Mitte des 19. Jahrhunderts.
Du hast es auch gut ausgesprochen. Gnocchi.
Knocchi. Knocchi, zwei Espresso. Genau.
Ah, das klingt genau. Ja toll. Holländischer Käse, damit ist Gouda gemeint.
Das ist schon erstaunlich.
Ja,
oder?
Mega.
Hat mich auch sehr, der holländische Käse hat mich auch extrem erstaunt. Und Pesto Rosso, also rotes Pesto, zusätzlich zu dem Rezept getrocknete Tomaten,
ja,
und Mandeln statt Pinienkernen und ein bisschen weniger Basilikum.
Okay.
Basilikum kommt auch.
Also Mandeln
tatsächlich, das ist die
mutet für mich sehr spanisch an, hätte ich jetzt so nicht vermutet. Kann ja, ich mir gut vorstellen, weil die Mandeln eine schöne Konsistenz hat, einen schönen Geschmack hat, finde ich gut.
Genau, und eben dieses Joghurt-Pesto, das habe ich, glaube ich, tatsächlich selbst erfunden. Ich könnte das jetzt auch so sagen wie Herr Wilmenroth.
Ja, bitte.
Möchte jemand der Anwesenden, wenn jemand der Anwesenden jemals ein Joghurt-Pesto gekostet oder selbst gekocht hat, möge er sich melden. Denn ich behaupte, dass ich der wahre Erfinder des Joghurt-Pestos bin. Meldet sich keiner? Okay, dann können wir ja weitermachen. Macht nur Sinn für Leute, die unseren letzten Podcast gehört haben. Herr Wilmenroth,
sehr genau. Lustig.
Und es geht ja immer noch der goldene Wilmenroth aus.
Ja.
Also, Joghurtpesto. Eigentlich im Prinzip ganz, ganz einfach. Quasi die gleichen Zutaten wie beim normalen Pesto. Nur wir lassen das Olivenöl weg und machen stattdessen Joghurt rein. Also einfach so eine kleine Packung Joghurt. Ich habe das irgendwie dann mal hochgerechnet.
3,8 oder ein Zehner?
Zehner, was?
10%, griechisch.
Ganz nur ganz wegen
diesem ganzen holländischen Joghurt, Käse nimmt, kannst du auch griechischen Joghurt nehmen.
Was hat er? 3,5 oder was?
Nee, der griechische hat
Milch, 10. Das Milch.
Und der andere hat
der
normale 3,8 oder 3,5.
Ja, genau.
3,5,
genau.
3,8 ist, nee, glaube ich,
diesen ganz normalen Joghurt, weil ich will es ja eben gerade nicht so ölig haben. Und da kannst du halt auch richtig zulangen. Da kannst du einfach dir ordentlich Pesto draufschmieren. Das ist natürlich kein Pesto. Alle Italiener werden jetzt wahrscheinlich die Augen verdrehen. Es ist natürlich kein Pesto. Es ist eine Variante, die ich halt super finde, weil du kannst dir das draufknallen, ohne dass du irgendwie den Eindruck hast, dein Magen ist völlig überfettet. Also ich habe das einfach jetzt mal hochgerechnet. Ich habe wirklich da jetzt für unseren Podcast das nochmal nachgekocht und habe die einzelnen Basilikumblätter gezählt.
Jetzt im Ernst?
Ich bin mir vorgekommen wie der absolute Obernerd, was es natürlich auch ist. Aber ich wollte mal ungefähr wissen, wie das ist. Weil es steht immer nur so ein Bund Basilikum, gibt's immer nur. Und
hast du auch die Blattgröße angegeben?
Ne, ich habe große Blätter und wenn es kleine Blätter waren, habe ich irgendwie so 2 oder 3 kleine Blätter und habe das hochgerechnet, wie viele große Blätter das sind. Es sind etwa 70 bis 80 große Blätter, um es mal vorwegzunehmen.
Ich hätte geschrieben, Basilikum nach Geschmack.
Das ist sowieso, das schreibe ich sowieso immer hin und das ist sowieso bei jedem Rezept so.
Ja.
Im einen ist es zu süß, im anderen ist es zu salzig, man muss es halt ausprobieren und das variieren. Ich habe ja so eine Datenbank zu Hause, tatsächlich mit Word mache ich das und verändere die Rezepte immer, weil ich habe, irgendwann denke ich mir immer so, das ist mir jetzt irgendwie zu süß und irgendwie fehlt mir was, und dann ändere ich das und ändere das im Computer ab, drucke mir es aus und das kommt in den Ordner rein in die Küche. Also auch dieses Joghurt-Pesto-Rezept habe ich jetzt wieder mal geändert. Ich habe auch andere Rezepte immer wieder geändert. So auch hier, also 40 Gramm Pinienkerne einfach anrösten ohne Öl und Knoblauchzehen rein, 1 bis 2, dann Basilikum eben, 4 Stängel oder 70 bis 80 große Blätter. Und man kann das natürlich absolut variieren. Also nehmt Petersilie, nehmt getrocknete Tomaten, nehmt Rucola oder wenn ihr Koriander mögt, dann versucht das. Oder jetzt irgendwie, wenn Bärlauchzeit ist, mal irgendwie ein Bärlauchpesto machen. Also es ist alles, was grün ist oder alles, was irgendwie getrocknet werden kann, kann man da reinhauen. Natürlich, also das ist dann ganz, 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 ganz wichtig, Limettensaft. Und zwar habe ich das habe ich jetzt wirklich nochmal geändert, weil es war mir vorher zu wenig Limette drin. Also Limettensaft, 3 Esslöffel für diese Menge, 150 Gramm Joghurt reicht aus. Ein bisschen Olivenöl kann man schon noch reinhauen, damit es ein bisschen samtiger und ein bisschen cremiger wird. Also so 3 Esslöffel Olivenöl schadet nicht. Und dann natürlich Parmesan, 40 Gramm rein und Salz, Pfeffer, bisschen Zucker. Alles in den Blitzhacker, zack, zack. Und über die Nudeln drüber, sehr lecker.
Klingt super.
Du kannst dir vor allem unglaublich viel da drauf machen, so viel wie du willst. Wenn du irgendwie ein bisschen empfindlich bist oder irgendwie denkst, so, das ist mir alles zu ölig, was bei mir immer ganz schnell der Fall ist, ist es ein Traum. Natürlich ist es kein richtiges Pesto, aber es ist eine sehr schöne Pesto-Alternative, wenn man es nicht so fettig haben will. Mein Rezept des Monats.
Ja, wunderbar. Also gerade bei, also ich mag gerne Olivenöl. Von mir aus kann das auch alles schön schwimmen. Es gibt ja auch, das haben wir vorhin gehört, das Gemüse in Olivenöl, die Antipasti. Aber, und das ist eben das Problem, es gibt wenig gutes Olivenöl. Also das, was so verkauft wird, die Plörre, die kann man ja nicht, also ich sag mal, unter 15 Euro wird es dann schon echt eng. Also man sollte schon so ein bisschen mehr Geld für Olivenöl ausgeben oder eben zu einer Alternative greifen, dem Rapsöl. So, mein Rezept des Monats, da habe ich mich mit dem richtigen Klassiker beschäftigt. Und zwar habe ich einen ehemaligen Bekannten, der mich irgendwann anrief und sagte, er würde unter Gicht leiden und der Arzt hätte halt gesagt, so mit Fleisch und sonst was. Und er dürfte kein Fleisch mehr essen und da ich das ja seit Januar nicht mehr tue, ob ich ihm da helfen könnte. Er hätte Probleme mit Hackfleisch, da musste ich so lachen, weil wenn man irgendwas nun wirklich extrem nachbauen kann, ist es Hackfleisch. Und ich habe mich dann mit der Bolognese beschäftigt, die es so in Italien nicht gibt. Da heißt sie Ragù Classico Bolognese. Und ich habe das aktualisierte Rezept für echte Bolognese-Soße. Dieses Rezept wurde am 17. Oktober 1982 von der Bolognese-Delegation der Italienischen Akademie der Küche oder Küchen bei der Handelskammer von Bologna in der Kategorie Soßen eingereicht. Und das ist das Originalrezept. Also ich habe dann einmal eine nicht-vegetarische und eine vegetarische Variante. Und auch hier ist es so, dass du eigentlich selber wolfen musst. Denn das Rindfleisch ist nicht, wie wir es kennen, fein gemahlen, sondern es ist sehr, sehr grob. Es ist ein grobes Rindfleisch, ein grobes Rinderhack, Bauch oder Schulter. Wenn wir Vegetar...
Deswegen auch Ragu wahrscheinlich, ne?
Deswegen auch Ragu. Ja, es gibt, also alles ist eigentlich, was man mit Fleisch in Soßen ist, eigentlich alles Ragu. Und das muss auch knapp 2 Stunden so vor sich hinschmurgeln, damit der Geschmack von dem Fleisch schön in die Soße geht. Wer kein Fleisch essen mag, nimmt Sojagranulat. Sojagranulat hat den Vorteil zum Hackfleisch, es ist fast unbegrenzt haltbar. Wenn du das Hackfleisch so 3-4 Wochen im Schrank liegen hast, dann wird's unschön. Das Sojagranulat nicht. Das lacht dich immer wieder an und wenn du die Tür aufmachst, begrüßt es dich mit einem fröhlichen Hallo. Ich weiche und das
Sojagranulat. Du kannst es ganz normal kaufen. Du kannst es
ja, das kann man kaufen. Im jedem Supermarkt. Und,
okay.
Gut. Probier das mal aus. Also es ist wirklich toll. Man nimmt ungefähr die 2-fache Menge an Wasser. Man kann es natürlich dann auch abseiern. Hier mein Tipp, das ist wirklich von mir, Gemüsebrühe und Tomatenmark. Also es kommt Gemüsebrühe, weißt du, diese Bouillon, die ich übrigens selber mache. Das ist, nennt man auch Gemüsesalz. Dann Tomatenmark und das wird so für 10 Minuten, 20 Minuten eingeweicht. Dann seier ich das ab und dann wird das richtig scharf angebraten. Ganz lange, dass das richtig hart ist. Es geht ja im Grunde, Fleisch hat ja in den seltensten Fällen einen Eigengeschmack. Sondern es geht eigentlich um die Struktur. Und das muss also, du kannst auch Tofu nehmen, frischen Tofu, den du mit einer Gabel klein hackst und dann ganz scharf anbraten.
Das kenne ich so mit dem Tofu. Das ist also, wenn ich mal vegetarisch das mache, dann mache ich das tatsächlich mit zerbröseltem Tofu.
Sozusagen. Ulkigerweise, bevor ich meinen veganen, vegetarischen Anfall hatte, haben wir schon alles an Hackfleisch eigentlich mit Sojagranulat oder Tofu ersetzt, weil du eben keinen Unterschied schmeckst. Es ist eigentlich Quark.
So. Ja.
Jetzt kommen 150 Gramm Schweinebauch oder Pancetta hinzu. Das heißt, du hast ein Rinderfleisch, also Rindfleisch, ein Hackfleisch, du hast Pancetta, ein Schweinebauch, der natürlich geräuchert ist. Und die vegane Variante wäre dann geräuchertes Paprikapulver. Das ist sowieso eine Zutat, die eigentlich kaum fehlen kann oder darf, weil du damit unglaublich diesen Fleischgeschmack schön ersetzen kannst. Dieses rauchige.
Hast du auch bei deinem Burger dabei gehabt mit der Mayonnaise.
Wunderbares Gewürz. Es gibt's einmal mild oder scharf. Dann kommt Karotte rein, Sellerie, Zwiebeln, Tomate, ein halbes Glas Rotwein, kann man natürlich weglassen, wenn man keinen Alkohol drin haben möchte. Und jetzt kommt der Knaller. Und da habe ich auch erst gedacht so, hä? Ein Glas Vollmilch.
Was?
Ja.
Vollmilch? Okay, das ist ungewöhnlich. Ja. Das habe ich noch nie gehört, sowas.
Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, deswegen ist dieses Rezept nicht vegan. Weil auf die Vollmilch kann man nicht verzichten. Also Hafermilch und das ganze Zeugs funktioniert einfach nicht. Du brauchst wirklich Milch. Und das.
Aber wozu die Milch?
Macht das Ganze runder. Das ist wirklich, okay. Das ist, wenn ich Maler wäre, würde ich sagen, der letzte Tupfen.
Das ist erstaunlich. So Milch habe ich noch nie gehört.
Großartig. Das ist dieses. Probier es einfach aus. Das ist so genial. Ich habe das auch nicht glauben wollen, aber das gibt das rundet, das ist so ein bisschen macht das Ganze milder. Es ist eben auch nicht so fett wie Sahne.
Ja, ich bin sowieso, ich koche ja ganz viel mit Milch und
meine Frau hasst Sahne. Also wenn ich mit Sahne ankaue, haut ihr mir das dreifach um die Ohren. Ein halbes Glas, ich würde erstmal, also im Rezept steht ein Glas. Ich bin eher beim halben Glas. Kann man ja noch nachlegen, aber ich liebe es. Ich finde das ganz großartig. Deswegen ist dieses Rezept leider nicht vegan. Das kann man nicht ersetzen. Also ich würde es auch sagen, wenn dem so wäre. Und das Ganze wird dann 2 Stunden geköchelt. Und es ist das beste Bolognese-Rezept, das ich kenne.
Köchelst du immer offen? Ohne Deckel oder halb-halb?
Also,
weil ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, also ich bin auch sehr großer Bolognese-Fan, natürlich mit Fleisch. Habe da auch so ein Rezept, das ich gar nicht aufgeschrieben habe, sondern das mache ich so tatsächlich so nach eigener Idee und immer gleich. Und bei mir ist es wirklich so, normalerweise wird es ja immer offen kochen lassen, damit natürlich das Wasser rausgeht und so weiter, damit es dick ist. Und ich habe aber festgestellt, dass wenn man natürlich viel Soße haben will, dass man auch ruhig mal mit geschlossenem Deckel das einfach köcheln lassen kann und das geht dann trotzdem ineinander über. Die Tomaten zerfallen und das Ganze wird sämig. Natürlich musst du es eine gewisse Zeit einfach offen kochen lassen, aber ich habe immer den Eindruck, dass wenn du das irgendwie 2 Stunden offen kochen lässt, dass dann kaum noch Soße übrig ist.
Ja, das dient natürlich zum Einreduzieren. Du kannst natürlich immer noch mit Wasser nachlegen. Du kannst es ja immer wieder verlängern. Schubeck hat mal gesagt, wenn man den Topf auflässt, dann gehen die Aromen raus. Das halte ich für Quatsch, aber
glaube ich auch nicht.
Aber ich habe das ja auch nicht gelernt. Also im Originalrezept wird es in der offenen Pfanne 2 Stunden köcheln gelassen.
Aber auch da muss man einfach sagen, das muss man auch selbst ausprobieren. Und das ist ja das Schöne am Kochen, finde ich, dass man einfach auch so mit der Zeit dann irgendwie Sachen rausfindet für einen selbst, die man vielleicht mal völlig anders gelesen hat. Also ich habe das immer gehört und immer gelesen, man muss immer das offen kochen lassen, bis ich irgendwann mal festgestellt habe, das ist mir dann immer zu wenig Flüssigkeit und das Nachlegen ist dann nicht das Gleiche, das verbindet sich nicht richtig. Und dann habe ich irgendwann mal auch festgestellt, okay, ein bisschen mit geschlossenem Deckel und dann wieder offen lassen und auch mal wieder abwechseln und
gucken,
wie sich die Soße entwickelt und einfach auch mal gucken, was das Produkt so macht und dann irgendwie das beobachten. Und das finde ich auch das Spannende daran, dass man einfach das beobachtet und guckt, wie es wird und dann am Ende so ein Ergebnis hat. Und ich schreibe mir das dann auch immer gleich auf, also irgendwie so und so lange mit geschlossenem Deckel und dann irgendwie nochmal 20 Minuten offen oder sowas. Das schreibe ich mir immer ganz nerdhaft auf und ich finde das immer super.
Ja, da ist ja nichts hinzuzufügen. Also wie gesagt, das Einreduzieren geht halt nur mit offenem Deckel und du hast, also das verbindet sich dann halt und dann kannst du ja mit Wasser nach. Also ich mache selten mit geschlossenem Deckel, aber du hast völlig recht, das sollte man selber für sich entscheiden und ausprobieren und schmecken und machen und tun und das ist das Schöne. Machst du die Nudeln selber?
Ich habe schon Nudeln selber gemacht, aber ehrlich gesagt, so im alltäglichen Gebrauch mache ich die nicht selbst. Nee. Also ich mach auch Nudeln selbst mal, aber so selten. Selten.
Also wir machen die sehr oft. Ich habe auch eine Nudelmaschine mit Motor. Also die klassische Nudelmaschine. Und da kannst du einen Motor dranhängen. Diese Nudelmaschine ist halt die klassische mit Motor. Und ich finde, das ist so schnell gemacht. Also du brauchst, ich sag mal, in 1,5 Stunden, 2 Stunden hast du selbstgemachte Nudeln, die unübertreffen sind. Also, welche kaufst du? Welche würdest du empfehlen, wenn man welche kaufen sollte?
Ich habe da keine Nudelmarke, die ich immer nehme. Ich
Eiernudeln oder Hartweizen?
Sowohl als auch. Also manchmal finde ich, also das kommt immer so ganz auf Geschmack an. Also okay. Ich habe jetzt gerade gestern und heute für 2 Tage so einen Nudelauflauf gemacht, was ich auch super einfach, also einfach mit tatsächlich mit Creme Fraiche und ein bisschen Milch reinhauen und das dann einfach mit Käse und dann in die Nudeln und halt Gemüse rein und zack, überbacken mit, reicht für 2 Tage. Da habe ich jetzt mal Volleinudeln genommen, was in diesem Fall super war, weil die ein bisschen weicher waren, okay. Weil die ein bisschen, also fand ich jetzt auch ganz gut. Aber normalerweise natürlich klassisch italienisch würde ich mit Hartweizengrieß halt irgendwie Nudeln nehmen, also keine Nudel mit Ei.
Also ich achte immer darauf, dass die mit Bronze gezogen wurden. Das ist einfach, dann wird die Nudel ein bisschen rauer und nimmt auch mehr Soße auf. Das steht auch auf der Verpackung. Wenn es das nicht gerade gibt, weil das halt so ein normaler Supermarkt ist, immer De Secco. Das ist so meine Nudelmarke. Die sind so blau-gelb. Finde ich eine fantastische Nudel. Oder halt, die gibt es auch mittlerweile in einer Bronze-Variante. Selbst Barilla hat mittlerweile eine Bronze-Variante. Aber die Nudeln, wie gesagt, mache ich selber. 100 Gramm Mehl, ein Ei, kein Salz, pro Person 150 Gramm. Und ab dafür. Ich nehme Hartweizengrieß, also kein Mehl, sondern ich nehme... Genau. Hartweizengrieß, man kann auch normales Mehl nehmen, aber das ist dann spezielles italienisches Nudelmehl. Ja. Da ist das
1000 oder 100 oder wie heißt das?
00. Ja,
genau.
Genau, da ist mehr Kleber drin. Also Farina 00 hat das und das hat aber ein bisschen mehr Klebereiweiß als unser 405er oder 505er. Was ist der Unterschied zwischen 405 und 505?
Das weiß ich nicht.
Bio.
Ach echt?
Ja, 505 ist Bio. Also die Zahl heißt ja, wenn du eine gewisse Menge, ich weiß jetzt gar nicht wie viel, ob es jetzt ein Kilo ist oder so, verbrennst, wie viele Mineralstoffe dann am Ende übrig bleiben. Das heißt, je höher je höher die Nummer, desto mehr Mineralstoffe und desto mehr Inhalt hat es. Ja. Und dieses 405 ist halt, ja, das ist halt das klassische Mehl, was aber auch nicht so wirklich viel Mineralstoff und sowas in sich hat, ist nicht so das Gesündeste, sagen wir es mal so. Aber das Leckers.
Ja, also das ist das mit den Grundrezepten. Natürlich, Nudeln selbst machen, ist großartig, ist super. Ist natürlich, du musst dann die Nudelmaschine aufbauen, musst die Nudeln durchziehen und das
geht so schnell.
Ja, natürlich geht das, ja.
Also Pizzateig
mache ich ja zum Beispiel auch immer selbst. Das haben wir neulich auch gerade, ich glaube beim letzten Podcast haben wir das kurz mal auch.
Nee, das haben wir, glaube ich, privat besprochen.
Und privat, man weiß es teilweise gar nicht mal genau, aber genau mit dem
Blitzteig.
Ich habe dir mal diesen Blitzteig gegeben, der Hammer. Tatsächlich sehr schnell geht. Der
ist unfassbar, ganz ehrlich, das ist Zauberei. Ganz
genau, weil eben klar keine richtige Hefe reinkommt, sondern Trockenhefe und du den Teig sogar sofort danach verarbeiten sollst. Also ich habe festgestellt, wenn du den gehen lässt, wird die Pizza ist eben nix. American Pizza, der geht so auf, was ich überhaupt nicht mag. Wenn man es mag, ist super. Ich mag halt Pizza wirklich schön kross und dünn. Und dann einfach 300 Milliliter Wasser. Also das ist wirklich so, das mache ich so oft. Du kannst natürlich auch Flammkuchen und alles Mögliche damit machen. Das ist so ein Blitz-Hefeteig. 300 Milliliter Wasser für ein Blech. Ein Dreiviertel Päckchen Trockenhefe, 165 Milliliter Wasser, auch das habe ich immer wieder angepasst. Das ist die optimale Menge. Früher hatte ich 150, 165 ist besser. Eine Prise Salz und einfach durchrühren und noch ein bisschen Olivenöl natürlich rein.
Aber was für eine historische Folge. Wir haben heute 3 Gerichte, Rezepte des Monats. Postest du das auf der Seite? Weil das
gerne.
Der Teig ist wirklich eine Sensation, den liebe ich sehr.
Ist super. Ich habe das ja auch italienischen Freunden mal gesagt, mit denen ich mal zusammengesessen habe und die mir gesagt haben, ja, Pizzateig ist ja immer so eine Sache und so. Und ich habe gesagt, ich habe ein ganz einfaches Rezept und dachte, ich kann das eigentlich gar nicht sagen. Das sind Italiener. Die sagen mir sonst was, wenn ich diesen Teig mit der Trockenhefe denen sage. Und die haben sich das aufgeschrieben und haben mir danach gesagt, das wäre ja super, total einfach. Und gerade irgendwie so im Alltag, irgendwie, wenn du mittags mal schnell was machen musst, es wäre so super und haben sich bedankt dafür und fanden den toll. Und das fand ich klasse, dass so richtige Italiener mir den Teig nicht um die Ohren geschlagen haben, sondern gesagt haben,
dass. Oh, das kann ich dir aber erklären, warum das so ist.
Ja? Weil?
Wissenswertes Nummer 2.
Die Wurzeln der italienischen Küche gehen auf das 4. Jahrhundert vor Christus zurück. Sie wurde von den Etruskischen, der Altgriechischen, der Altrömischen, der Byzantinischen, der Jüdischen sowie der arabischen Küche beeinflusst. Wichtige Neuerungen ergaben sich nach der Entdeckung Amerikas mit der Einführung von neuen Zutaten wie Kartoffeln, Paprikaschoten, aber vor allem Tomaten. Eine Reise durch die Region Italiens ist auch eine kulinarische Entdeckungsreise, denn die italienische Küche besteht aus einer Vielzahl von regionalen Küchen, wobei sogar einzelne Städte oder Orte durch unterschiedliche Entwicklungen verschiedene kulinarische Spezialitäten hervorgebracht haben. Das liegt zum einen an den großen klimatischen Unterschieden zwischen dem Norden, der von den auslaufenden Alpen geprägt ist, und dem Süden mit seinem heißen Meeresklima. Zum anderen entwickelt sich Italien erst sehr spät zu einem geeinten Nationalstaat, wodurch sich die regionalen Eigenarten auch in der Küche länger erhalten konnten. Natürlich mögen die Italiener Pasta, Pizza und Prosciutto, aber will man die charakteristischen Merkmale der einzelnen Region vereinfachend zusammenfassen, dann verwendet man in Norditalien und Mittelitalien eher Fleisch wie Rind und Schwein und im Süden eher Fisch, Geflügel und Lamm. Im Norden und in der Mitte Italiens ist die Küche, was Zutaten und Zubereitung anbelangt, aufwendiger, raffinierter, die Menüs sind opulenter. Im Süden hingegen ist die Küche einfacher und ursprünglicher. Von einer einheitlichen italienischen Küche zu sprechen ist also falsch und jede der 20 Regionen Italiens mit ihrer schier unglaublichen Vielfalt an wunderbaren Spezialitäten schreit nur danach, von uns in einem separaten Podcast behandelt zu werden.
Und das ist der Grund, warum deine italienischen Freunde nicht gemeckert haben, weil es nämlich keine einheitliche italienische Küche gibt, sondern jede Region, jede Stadt hat da ihr eigenes Rezept und auch die Einflüsse aus so vielen unterschiedlichen Bereichen. Das heißt, es ist eine offene Küche, es ist eine unglaublich kreative Küche. Ich glaube, ich kenne niemanden, der sagt, oh, italienische mediterrane Küche, das ist nichts für mich, oder?
Das stimmt.
Es ist so.
Das stimmt. Bist du Italien-Fan?
Absolut.
Fährst du selbst auch gerne hin? Okay.
Ja.
Ich habe sehr spät angefangen, Italien zu entdecken.
Ich sag mal, ich mag alles. Ich mag alles an Italien, bis auf Fußball. Also Fußball, dieses Nicklige und dieses Pomadige.
Ja, gut. Fußball spielen
aber
kann man natürlich nicht. Das ist klar.
Das Land, ja. Die Leute, das Essen, ja. Die Zutaten.
Ja, ich finde es auch toll. Ich bin in Spanien sozusagen aufgewachsen. Wir waren früher, als ich klein war, wir waren jedes Jahr immer nur in Spanien. Und ich bin ganz, ganz spät zum ersten Mal nach Italien gereist tatsächlich. Und Spanien kannte ich in- und auswendig und Italien war nie so irgendwie auf meiner Karte tatsächlich, auf meiner Landkarte. Ich bin dann spät erst hingefahren und habe so Städtereisen dann gemacht und war tatsächlich in Kalabrien vor drei Jahren, zum ersten Mal so richtig Sommerurlaub in Italien, so wie man sich das vorstellt, war ich zum ersten Mal so richtig am Meer und bin da baden gegangen und so wie man sich das vorstellt, vor drei Jahren. Zum ersten Mal. Genau, und vorher war ich aber irgendwie so in diesen ganzen Städten und finde das auch logischerweise natürlich die Küche ganz toll, aber auch die Städte. Als ich das zum ersten Mal in Rom war, ich war begeistert und fand das ganz, ganz toll. Ja, also Rom ist wirklich eine so schöne Stadt. Ich musste dann einfach nochmal hinfahren, weil ich das so schön fand und auch diese, man denkt es gar nicht, man geht um die Ecke und es ist alles so kompakt. Also Rom finde ich eine so wundervolle Stadt und diese ganzen Sehenswürdigkeiten sind alle wirklich fußläufig erreichbar. Du läufst dann irgendwie 500 Meter weiter und stehst dann irgendwie vorm Kolosseum und läufst ein bisschen weiter bis vor dem Trevi-Brunnen und das ist also so unfassbar und kannst an jeder Ecke lecker essen, das ist schon toll.
Doch. Hast du da auch lecker getrunken?
Lecker getrunken natürlich auf jeden Fall. Als Weinliebhaber ist Italien natürlich auch ein Traum. Wobei ich zum Beispiel als ich das erste Mal in Venedig war, fand ich diese kleinen Baccaris heißen die. Warst du schon mal in Venedig?
Ja.
Da gibt's ja diese Baccaris, das sind diese kleinen Weinbars sozusagen.
Ja.
Ne? Und da kannst du überall diese kleinen Gläschen mit Wein trinken und probieren. Das ist diese Ombra heißt das. Ombra heißt ist eigentlich Schatten. Ich fand diese Idee so schön, dass man das so quasi ein Synonym ist für Wein in Venedig, ist da der Ombra, das ist der Schatten. Und zwar hat das die Bedeutung, dass früher dieser Wein ausgeschenkt wurde mit solchen Karren. als es noch keine richtigen Kneipen gab. Und ja. den hat man immer in den Schatten gestellt, damit der Wein halt natürlich kalt bleibt, und hat ihn immer im Schatten getrunken. Deswegen ist Ombra ist jetzt quasi ein Synonym für Wein. Und es gibt in tatsächlich Venedig. Ja, in Venedig. Es ist wirklich ganz speziell für Venedig. Und dann gibt es tatsächlich das Schattenhopping, den sogenannten Giro de Ombre. Das ist der. Ja, das heißt, man hüpft von Kneipe zu Kneipe, von Baccaro zu Baccaro und trinkt da seinen Wein und isst diese Kleinigkeiten. Dann sind immer diese kleinen belegten Brote und diese Kleinigkeiten, toll. Also quasi Antipasti sozusagen. Also so diese
oder wie in Spanien die Tapas, das ist ja auch eine genau. tolle Kultur. Ja, ja. Ach, großartig. Das ist ja schön. Ja. Venedig ist ein schönes Stichwort für das Getränk des Monats. Denn ich habe einen Klassiker, der in Venedig erfunden wurde, von Giuseppe Cipriani. Und weißt du, welcher Klassiker in Venedig erfunden wurde?
Der Bellini.
Der Bellini in Harrys Bar.
Den hast
den du? Den habe ich, du auch?
Ah, nein, ich hab ihn nicht, aber ich habe natürlich weiß ich den dass der Bellini halt in Venedig erfunden wurde, in Harrys Bar. Und das ist ja schön.
Sehr genau, schön. 1931 hat Herr Cipriani Harrys Bar eröffnet. Und in der Bar waren viele Leute wie Orson Welles, Ernest Hemingway. Und er gilt halt als Erfinder. Und das Tolle ist, ich habe, als ich den Heiratsantrag gemacht habe, also meiner Frau, habe ich gekocht. Also ich habe ein 4-Gänge-Menü gezaubert auf der Mauer am Rhein in Düsseldorf und dort haben wir dann gespeist, getrunken und da gab es eben diesen Bellini und den ich natürlich
selbst. Du hast gekocht auf der Mauer?
Oh, nein. Genau. Mit so einem Gasgrill und alles vorbereitet. Was? Ungefähr. Echt? 4 Gänge, Musik okay. extra ausgesucht, dann schön über die Boombox und so, ja. Und da gab es halt vorweg cool. einen Bellini, deswegen ist mir dieser Bellini so, ja, ich würde schon fast sagen, heilig. Also ich finde ihn, ist ein schneller, kleiner Cocktail, wenn man ihn richtig macht, fantastisch. Also man nimmt Pfirsiche, im Originalrezept sind es weiße Pfirsiche, das ist dem Bellini meiner Meinung nach Schnurzpups egal. Ich habe sie dann nochmal gerade heiß übergossen, damit ich die Schale besser abkriege. Mhm. Dann wird der Pfirsich, also das Fleisch, püriert. Ich mache da keinen Zucker mehr dran. Kann man natürlich machen, wenn man möchte. Und dann wird das Ganze einfach mit Prosecco aufgegossen. Man nimmt in Harrys Bar als Original Wassergläser. Ich habe natürlich richtig schöne Gläser genommen. Mhm. Im Original wird es aber mit Wassergläsern angeboten. Und man füllt es dann mit Prosecco oder Champagner auf. Ich habe damals einen Cremant genommen, der im Grunde wie ein Champagner produziert wird, aber nicht aus der Champagne kommt. Das Mischungsverhältnis sollte ein Viertel Pfirsich zu 3/4 Alkohol sein, also Prosecco oder Champagner. Und jetzt habe ich einen Tipp gefunden, den ich aber selber noch nicht ausprobiert habe. Den lese ich mal einfach nur so vor. Um für den Bellini die typische Krone zu erhalten, empfiehlt es sich, das Pfirsichpüree gefroren und den Prosecco eisgekühlt einzufüllen. Wie gesagt, das habe ich so noch nie gemacht, aber
okay.
Ja, also sollte das
klingt gut.
Ja, also ich habe das Fruchtpüree nie gewürzt oder gezuckert oder sonst was.
Das würde ich auch nicht machen. Also hatten wir auch letztes Mal bei den Erdbeeren. Ja. Diese Fruchtsäure ist mir auch meistens genug und ich liebe auch diesen puren Geschmack, dass du, also allein zu sehen, wie viel Kraft so eine Frucht hat.
Absolut.
Wie viel Zucker so eine Frucht hat, wie viel Geschmack so eine Frucht hat, ohne da was dazuzugeben, finde ich super.
Also ich bin.
Das ist auch genau.
Ja. Ich bin der Meinung, man sollte sein Obst und Gemüse, man sollte ein bisschen mehr Geld dafür ausgeben, für alles, werden wir auch gleich noch im Wissenswertes 3 haben, dass es sich, finde ich, schon lohnt, vernünftige Zutaten zu nehmen. Das gilt für Obst und Gemüse genauso. Da kauft man halt nicht im Supermarkt das Zeug, sondern auf dem Markt selber. Da kannst du probieren, da kannst du von Stand zu Stand gehen, da hast du die größere Auswahl und dann nimmt man eben reife Früchte und nicht diese harten Klötze aus dem Supermarkt, damit kann man nicht arbeiten. Und dann, wenn sie schön weich und reif sind und vielleicht auch nicht irgendwie in Übersee da in der Reifekammer und sonst was, dann brauchst du auch nicht mehr nachzuckern und dann hast du einen fantastischen Cocktail, der jetzt gerade auch im Sommer so erfrischend und so leicht herzustellen ist. Und ich habe es noch nie erlebt, dass jemand kein Lächeln auf den Lippen hatte.
Sehr schön. Das kann ich total nachvollziehen. Insgesamt die Kombination aus Frucht und Alkohol ist natürlich immer auch, das muss gut schmecken.
Oh, ich bin ein großer Fan des Rumtopfs.
Natürlich. Ist es, das ist einfach da auch ein Klassiker, den gibt es in so vielen Varianten und der Bellini, also den musste man einfach erfinden, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Hast du den schon mal in Venedig, auch in Harry's Bar getrunken?
Das ist so doof. Ich war in Venedig, ich hatte mein Zimmer hatte ich in Lido, heißt das. Das ist so eine Insel davor. Und direkt am Hafen, also direkt an dem Anleger, es war echt traumhaft. Und ich habe es schlichtweg verpennt. Es war nicht mal voll.
Okay.
Das wäre überhaupt kein Act gewesen dahin. Ich habe es schlichtweg verpennt. Ja. Als ich zu Hause war, dachte ich, oh nee.
Ja.
Also, aber das steht ganz oben auf meiner Liste.
Man denkt da oft auch nicht dran. Als ich das erste Mal in Singapur war, bin ich an diesem Raffles Hotel vorbeigegangen, wo das Singapur Slinge erfunden wurde. Und habe immer gedacht, mir war das auch bewusst, dass der da erfunden wurde. Und ich bin da nie reingegangen. Und ich war jetzt, letztes Jahr war ich nochmal in Singapur. Und da war, vor 2 Jahren war ich nochmal in Singapur. Und habe ich tatsächlich den Singapur Sling in diesem Original. Natürlich ist es mittlerweile, es ist tatsächlich die Originalbar auch. Aber natürlich eine absolute
Touristenbar
mittlerweile. Logischerweise, klar, da sind die ganzen Touris da. Entsprechend kostet der dann
in der Harry's Bar auch nicht anders sein, ne?
Oder so. Und das wird auch in einem, so ein Glas serviert, wo du denkst so, würde ich jetzt persönlich schöner machen mit so einem Aufdruck halt drauf. Aber es ist natürlich schon sehr authentisch und das schmeckt natürlich auch genauso, wie du es hier wahrscheinlich auch kriegst. Aber es ist halt die Original-Location und so und wahrscheinlich wird es in Harry's Bar genauso sein.
Ja.
Wahrscheinlich schmeckt dein Bellini besser als der.
Oh, ich danke dir, du Charmeur. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, ich habe, wen wundert's, einen Wein mitgebracht. Und zwar, wir sind in Italien, aber ich habe natürlich auch mein Pesto immer so ein bisschen im Hintergrund. Es muss natürlich nicht zu dem Gericht passen, das man gekocht hat, aber ich habe mir gedacht, es ist jetzt gerade Sommer, wir machen diesen Podcast jetzt im Ende Juli und deswegen habe ich einen Weißwein mitgebracht und zwar einen Pinot Grigio. Pinot Grigio, ich habe ihn deshalb mitgebracht, weil natürlich Pinot Grigio, ich habe letztes Mal einen Grauburgunder aus Rheinhessen mitgebracht. Ich trinke eigentlich, ehrlich gesagt, Weißweine immer nur aus Deutschland, also ganz selten mal irgendwelche anderen Weine, die ich mir kaufe. Insofern habe ich eigentlich vom Pinot Grigio nicht so viel Ahnung. Ich wollte ihn vor allen Dingen deshalb auswählen, um mal auch ein bisschen Rebsortenkunde zu machen. Was ja immer ganz interessant ist, weil Pinot Grigio und Grauburgunder sind natürlich die gleichen Rebsorten. Das ist immer so, man sagt immer so, das ist der deutsche Grau, das ist der deutsche Pinot Grigio oder der Pinot Grigio italienische Grauburgunder und das stimmt auch. Also viele wissen nicht so ganz genau, stimmt es oder stimmt es nicht. Deswegen, es stimmt. Es gibt einfach verschiedene Namen für die gleichen Rebsorten. Und der Grauburgunder und der Pinot Grigio sind tatsächlich die gleichen Rebsorten. Es gibt in Frankreich den Pinot Gris, den kennt man vielleicht auch. Und das Lustige ist, dass beide, also der Grauburgunder und der Pinot Grigio, eigentlich von der französischen Rebsorte abstammen. Und dieser Pinot Gris, das ist eigentlich eine Mutation der roten Sorte Pinot Noir. Kennt man vielleicht?
Ja, den kenne ich.
Und genau, Pinot Noir in Deutsch heißt er Spätburgunder. Das ist lustig. Der Spätburgunder ist der Pinot Noir. Es stammt eigentlich von einem Rotwein ab.
Sehr witzig.
Deswegen übrigens auch der deutsche Name Grauburgunder. Das ist nämlich eine Burgunder-Rotweinsorte. Und aus diesem Grund heißt es auch Grauburgunder, weil nämlich diese Trauben nicht richtig weiß sind, sondern die sind so ein bisschen, die sind nicht richtig grau. Wenn sie ganz reif sind, werden sie so ein bisschen grau, aber die sind so ein bisschen bläulich. Also nicht richtig rot, aber das ist so ein bisschen bläuliche Rebs. Genau. sagt der Mann aus Düsseldorf. Ja, das ist Alkohol. Das ist
blau.
Blau, genau. Und deswegen Grauburgunder, weil es eine Burgunder-Rebsorte ist. Mhm. Ich fand das ganz interessant.
Sehr.
Ich wusste das auch nicht. Ich hab mich da auch erstmal einlesen müssen, weil es mit diesem, dass die wirklich tatsächlich von diesem Pinot Noir abstammen, das war mir nicht bewusst.
Das ist ja das Aber Schöne an unserem Podcast, dass wir auch sehr viel lernen. Einfach weil wir euch, unseren Hörern, unseren Kichererbsen Informationen anbieten wollen. Und wir sind eben auch keine Profis. Ne? Wir haben das nicht gelernt und sonst was, sondern wir lieben einfach Essen, wir lieben Kochen, wir lieben Trinken. Und über diesen Podcast lernen wir was, um es an euch weiterzugeben. Und wenn ihr Vorschläge, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Ideen habt, dieser Podcast ist nicht nur für uns, er ist auch für euch. Schreibt uns das bitte auf die Facebook-Seite Kichererbsen, der Podcast. Wir freuen uns über jeden Beitrag.
Ganz genau. Grauburgunder. Genau, ich werde diesen Grauburgunder, den ich ausgewählt habe, ich habe tatsächlich 3 Grauburgunder mir geholt, um es selbst zu testen. Mhm. 3 Flaschen Grauburgunder, einen sehr, sehr leichten vom Gardasee, einen und 2 aus dem Friaul, heißt das, glaube ich. So spricht man das tatsächlich auch aus. Mhm. Ne? Ist auch, also alles Norditalien, also die wachsen alle in Norditalien.
Wobei vom Gardasee heißen die ja eigentlich auch, gibt es ja eine eigene Lugana oder Lugano.
Das ist ein Pinot Grigio. Das also ein Lugana ist ein Pinot Grigio. Also Lugana ist dann halt die Bezeichnung der Region.
Ich dachte, es könnten 2 Traubensorten da irgendwie. Gut, da gucke ich nochmal.
Das nach. Kann sein, dass ein Cuvée so heißt. Also Cuvée sind ja verschiedene Traubensorten, die dann halt zusammen sind. Aber was ein Lugana ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Kann sein, dass es ein Cuvée ist. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, wenn
aber
ihr das ganz interessant. Dann schreibt
uns das. Wie gesagt, Grauburgunder, Pinot Grigio, Pinot Gris, das ist alles exakt die gleiche Rebsorte. Krass. Und in Deutschland gibt es sogar noch eine andere Bezeichnung, Ruländer. Hast du vielleicht schon mal gehört? Das ist auch
ein Highländer kenne ich, aber ein Ruländer.
Ruländer. Primitivo kennt man.
Den liebe ich.
Rotwein aus Spanien.
Es heißt nicht, dass der einfach ist, sondern das ist die Traubensorte.
Genau, das ist die Rebsorte, genau. Und Zinfandel kennst du vielleicht, das ist aus australischer Wein sehr oft. In USA gibt es den ganz oft. Und Primitivo und Zinfandel ist die exakt gleiche Rebsorte.
Ach, guck mal, habe ich auch nicht gewusst. Ja, Primitivo Syrah und mag Shiraz. Ich sehr gerne. Das ist einer meiner Lieblingsweine, gibt's auch nicht mehr. Ich habe noch 3 Flaschen, haben damals, ich glaube, um die 20 Euro gekostet. Mittlerweile ist der über 100 wert. Volle heißt der, mit F-O-L-L-E. Wie gesagt, der ist ausgetrunken, der Jahrgang. Der heißt jetzt anders, das waren irgendwie 2 Brüder, die sich da gestritten haben. Volle heißt der wahrscheinlich, weil die Flasche voll genauso schwer ist wie leer. Also die ist so, ist unfassbar. Und das auch.
Jetzt heißt der anders?
Jetzt heißt er anders. Heißt anders? Ja,
Bier heißt er jetzt. Bier.
Pilz. Das ist ein Primitivo und das haut mir jedes Mal die Synapsen weg. Das ist so eine tolle Traube. Ich mag ja gerne die sogenannte Trinkmarmelade. Also nicht so dünne Plörre, sondern schon ein bisschen handfester.
Aber dann kann ich dir mal. Dann kann ich dir mal. Aber da wird wahrscheinlich Getränk des Monats in den nächsten Folgen sein. Es gibt so viele tolle auch Rotweinsorten. Da wollte ich mal warten, bis es ein bisschen kühler wird, bis man mal richtig schön zu Hause sitzt und es ein bisschen wärmer hat und zu Hause dann die Heizung oder den Kamin anhat.
Wir können auch mal einen testen.
Einen Wein und da,
ich finde, wir sollten auch vielleicht mal einen Weintest machen. Das heißt, dass du bist da ja ein bisschen firmer als ich, Weine auswählst, 4, 5, 6 Weine. Ja. Und ich mir die dann auch besorge und wir sie dann gemeinsam trinken in unserem Podcast.
Sehr, sehr gerne. Eine Weinverkostung, eine Podcast, wir können da so eine Sonderfolge eigentlich mal machen, eine Weinverkostungssonderfolge. Genau. Wo wir auch ein bisschen Weinkunde machen, ein bisschen vielleicht was dazu kochen und gucken, wie der Wein sich zum Essen verändert. Das haben wir letzte Woche, glaube ich, ja schon mal angesprochen. Das habe ich ja in diesem Weinseminar auch gelernt und das fand ich ja eines der erstaunlichsten Erkenntnisse, dass der Wein sich so extrem verändert zum Essen. Wir mussten damals ja diese Weine vorschlagen, was man zum entsprechenden Gang dann auswählt und ich habe immer komplett andere, nicht nur ich, sondern alle Kursteilnehmer haben andere Weine vorgeschlagen, als sie nach dem Essen vorgeschlagen haben. Weil sich die Weine so extrem verändern beim Essen. Genau, das können wir mal machen.
Bin ich voll dabei. Also ich finde das auch schön, wenn wir öfter mal so Tests machen, wie Olivenöl oder Balsamico-Essig. Super. Wenn ihr da auch Ideen habt, sehr, sehr gerne. Und das bringt uns jetzt zu Wissenswertes Nummer 3.
Die deutsche Lebensweise wurde nicht nur durch Pasta, Pizza, Tiramisu oder Espresso bereichert. Auch ihre wundervollen Zutaten wie Zitronen, Orangen, Aubergine, Tomaten, aber auch Kräuter wie das herrlich duftende Basilikum schmurgeln plötzlich und prominent in deutschen Töpfen und Pfannen. Das Olivenöl zog in die Küche ein und heute ist es undenkbar, dieses flüssige Gold nicht im Haushalt zu haben. Einfach einen Teller mit gutem kaltgepresstem Olivenöl, gutem Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer und ein ofenfrisches Bauernbrot zum Dippen. Das macht nicht nur mich zu einem glücklichen Menschen. Dabei spielt der Balsamico eine gleichberechtigte Rolle in diesem Ensemble. Aceto Balsamico oder Balsamessig ist ein Essig aus der italienischen Provinz Modena, manchmal auch aus der Provinz Reggio Emilia. Er zeichnet sich durch eine dunkelbraune Farbe und einen süß-sauren Geschmack aus. Der Name verweist auf den wohlriechenden Charakter. Balsam, was Wohlgeruch bedeutet. Bei Balsamessig ist zwischen dem nach traditioneller Art hergestellten Aceto Balsamico Tradizionale di Modena und dem Massenprodukt Aceto Balsamico di Modena zu unterscheiden. Balsamico Creme hingegen ist eine mit Zucker aufgekochte Masse und nicht mit einem im Fass gelagerten alten Aceto Balsamico Tradizionale di Modena zu vergleichen. Verwendet man die Industrie Balsamico Creme, bekommt man nicht wie bei einem alten Aceto Balsamico Tradizionale di Modena eine Geschmacksexplosion auf der Zunge, sondern heftigen Durchfall weiter unten.
Ich habe es vorhin schon gesagt, Olivenöl nicht unter 15 Euro den Liter. Ich habe ein ganz feines Olivenöl, das mir auch ein Bekannter mal empfohlen hat. Das nehme ich sehr gerne zum Dippen. Das hat so dieses schöne Grasige auch. Das ist ganz toll. Ich habe mindestens 5 bis 6 Balsamico-Essig im Anstich, also auch unterschiedlicher unterschiedlichen Alters. Und ich finde das schon toll, wenn ich da einen Essig habe, der nicht eingedickt wurde durch Zucker, diese Balsamico-Creme, das ist ja eine Pest, also auch wenn man essen geht, jeder Teller.
Was? Das ist wirklich die Hölle. Also mittlerweile kann man es auch gar nicht mehr, sogar wenn man es irgendwie als aus Deko-Zwecken machen wollte, kann man es eigentlich nicht mehr machen.
Das ist der Grund, ein Lokal zu verlassen. Und ich habe halt ein paar Balsamico-Essige, die eben dickflüssig sind, aber weil sie halt alt sind und gereift sind, und zwar über Jahre. Ja. Und das ist so ein Genuss, das treibt dir die Tränen in die Augen. Und ich habe die mittlerweile bestimmt... Einen habe ich, der ist so ganz was Feines, den habe ich seit 10 Jahren. Hm. Wenn ich mir überlege, ich glaube, ich habe 60 Euro dafür die Flasche bezahlt, 100 Milliliter.
Das ist natürlich schon...
Das ist viel Geld, aber ich habe den seit 10 Jahren.
Ja.
Ja, also das ist, und das ist mit dem Olivenöl genauso. Diese ganze Plörre da aus dem Aldi und sonst was. Auch wenn ich glaube, vor kurzem ist das Bio-Olivenöl vom Aldi, Stiftung Warentest, sehr gut bewertet worden. Hm. Da weiß man halt nicht, was die da wieder gespendet haben, aber das kann definitiv nicht sein, wenn du es probierst. Ja, dann, also ich sag dir eins, hättest du keine Glatze, würdest du eine kriegen, so ekelig ist das.
Ich habe nur keine Haare.
Ach, Entschuldigung, ja. Auf jeden Fall finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man auch einen alten, gereiften Parmesankäse hat, dass man, und gerade Italien hat so tolle Zutaten, so tolle, tolle Produkte, ob das jetzt wirklich eine gute Nudel ist, ob es auch eine vollreife Tomate, also dieses, mich nervt das, wenn das alles so eine Industrieplatsche ist irgendwie.
Wo kaufst du denn deinen Essig?
Also ich habe eine gute Recherche im Internet. Ich habe eine Seite, die könnte ich vielleicht dann auch mal, ich weiß gar nicht, ob ich da einen Link zu habe. Da geht so Italien und Österreich, das ist so eine Spezialitätenseite, so ein bisschen wie, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist eher so, wo die ganzen Produzenten zusammenkommen und das dann da so anbieten. Das ist auch aus Regionen geteilt und so. Und da kann man ganz tolle Sachen kriegen. Giuseppe Gusti ist, denke ich mal, der Name, den man so kennt, und das ist so, das ist noch erschwinglich. Selbst die teureren sind dann noch erschwinglich. Die sollte man auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Aber die Seite könnte ich mal posten auf unserer Facebook-Seite, weil da findest du ganz viele tolle
Sachen.
Solltest
du auf jeden Fall machen, weil das würde mich auch mal interessieren, weil ich bin auch immer so auf der Suche. Natürlich, klar, Internet findest du alles, aber da irgendwie eine gute Seite zu haben, wo du auch gute Produkte findest, das ist schon bin ich schon ganz gut. Du hast mal irgendwann erzählt von einem ganz tollen Trüffelöl, das du entdeckt hast. Das hast du mir mal irgendwann...
Ja, das könnte ich auch posten.
Fällt mir gerade ein, weil ich ja großer Trüffelöl-Fan bin. Und das ist ja meine Leib- und Magenspeise. Wie sagt man dazu? Ich glaube, so heißt das, ne? Wenn man irgendwie mal sich schnell was machen will, dann mache ich mir immer quasi Macaroni Cheese, aber halt mit Trüffelöl sozusagen. Also ganz ja, das hört sich immer so fein an, ist aber im Prinzip, ich glaube, es gibt nichts Einfacheres, weil du musst einfach nur ein paar Nudeln dir kochen. Musst einfach im Idealfall machst du ein bisschen Knoblauch und Zwiebeln, brätst du dir noch an, machst eine helle Soße dir rein und haust dir Trüffelöl rein und natürlich logischerweise Parmesankäse rein und vermischst also das alles, aber die Sache ist halt, dass du Trüffelöl ist, der Geschmack kommt ja eigentlich nicht vom Trüffel. Bei diesen Standardölen, manchmal so ein Ding noch drin, aber letzten Endes ist das kein Trüffel, sondern das ist künstliches Aroma. Und
das merkst du, das hat so einen ekligen Abgang. Ich habe ein Trüffelöl gefunden, meines Wissens auch das einzige, was es in dieser Art und Weise gibt. Es ist echtes Olivenöl, das ist das Erste. Mhm. Also nicht ein billiges Sonnenblumenöl oder sonst was. Und es ist echter Trüffel, es ist kein Aroma da drin, sondern echter Trüffel mit einem speziellen Verfahren. Ich würde jetzt gerne einmal unseren Ablauf ändern, und zwar eigentlich wärst du jetzt mit literarisch dran. Ich würde, weil das für mich jetzt ein gutes Stichwort ist, einmal die kulinarische Erfahrung vorziehen.
Die kulinarische Erfahrung.
Denn das ist genau das, was wir gerade hatten. Also dieses Trüffelöl ist, ich werde dir das schicken. Das machen wir, wir schicken uns gegenseitig jetzt mal immer Sachen. Also ich schicke dir das Trüffelöl. Ich habe sogar noch eine Flasche hier, die ist noch verschlossen. Es ist wirklich fantastisches Trüffel. Das Problem bei Trüffelöl ist aber, es ist nicht so lange haltbar. Es ist halt Olivenöl oder Öl und es ist nicht lange haltbar. Und jetzt kommen wir zu der kulinarischen Erfahrung. Das klingt vielleicht jetzt total banal, ist aber wirklich ein Megatipp. Die Tiefkühltruhe. Du nimmst dein Olivenöl und packst es in die Tiefkühltruhe, denn du brauchst im Grunde immer nur ein paar Tropfen. Das ist relativ schnell aufgetaut und es hält sich ewig und 3 Tage. Das gleiche machst du auch mit dem Parmesankäse. Es gibt nichts Schlimmeres als dieser Parmesankäse, der schon gehobelt gekauft wird. Auch da, ganz ehrlich, da sollte man des Landes verwiesen werden. Einreiseverbot nach Italien, ein Leben.
Das sind diese kleinen Miracoli-Packungen, die man von früher kennt, diese Dinger, wo du nicht genau
Hornhaut.
Weißt, ist es denn das Käse oder ist es Hornhaut oder sind es irgendwelche Sägespäne, die halt aromatisiert wurden? Das ist wirklich furchtbar.
Ich finde es auch beim Italiener, wenn dann auf dem Tisch so ein fertig gehobelt. Und da weiß ja auch nicht so, ob da seit 3 Jahren keiner mehr dran war.
Da kannst du aufstehen und gehen. Ja. Wenn ein italienisches Restaurant dir dieses komische Zeug, dieses Pulver, das ist ja ein pulverisiertes, komisches Gemisch, da die irgendwie auf dem Tisch steht. Das finde ich wirklich, und es ist ja kein Aufwand, einfach nur frischen Käse da drauf zu reiben.
Jetzt kommt der Tipp. Erstmal fragt ihr mal in eurem Freundes- und Bekanntenkreis rum, ob jemand einen Metro- oder einen Großmarktschein hat. Dort gibt es Parmesankäse in großen Laiben oder in großen Mengen, dafür aber günstig. Jetzt reibt ihr diesen Käse vorweg richtig schön in viele Tüten, also in so eine Tüte, schon fertig gerieben und dann in die Tiefkühltruhe. Und dann behält er seinen Geschmack und seine Frische. Und wenn du eine schöne Nudel hast, nimmst du einfach eine Portion und schmeißt sie einfach auf die heißen Nudeln. Und dann, dadurch, dass das ja kleine Späne sind, taut das sofort auf. Und es tut auch dem Essen keinen Abbruch. Ja. Und das ist meine kulinarische Erfahrung, mein Tipp dieses Mal. Ja. Parmesankäse im Stück kaufen, hobeln und dann einfrieren im Tiefkühler und dann portionsweise rausholen. Und das gleiche auch mit dem Trüffelöl. Ja. Einfrieren, gutes Trüffel, auch das werde ich dann einen Link auf unsere Facebook-Seite packen. Wer sagt, okay, hier, pass auf, ich habe da noch ein anderes, das ebenso gut ist, bin ich sehr dankbar, aber bitte nichts mit künstlichem Aroma. Das haue ich euch um die Ohren, das will ich nicht.
Ja, auf jeden Fall, das muss man, wie gesagt, sagen, wir sollen ja auch voneinander lernen, auch ein bisschen in diesem Podcast und auch, wenn die Zuhörer irgendwelche Ideen haben oder irgendwelche besseren Ideen und sagen, nein, ich habe hier eins, das nutze ich schon seit 20 Jahren, das ist viel besser, dann sehr, sehr gerne her damit. wir wollen uns das auch dann kaufen und testen und darüber reden und immer gerne her mit Tipps und Verbesserungen.
Und wenn ihr dann da sitzt und ein gutes Olivenöl schlürft mit vielleicht etwas Trüffelgeschmack, dann gibt es nichts Schöneres, als ein gutes Buch zu lesen.
Kichererbsen literarisch.
Diesmal bin ich dran mit Kichererbsen literarisch, mit meiner Buchempfehlung. Ich habe mich entschieden tatsächlich, ich habe überlegt, ich habe so viele Bücher und so viele Ideen, habe mich jetzt für die erste Folge, für meine erste Buchempfehlung, das machen wir natürlich immer im Wechsel, mal der eine, mal der andere, und ich habe mich entschieden für ein veganes, beziehungsweise ein vegetarisches Kochbuch. Das würde dich freuen, Ingo, als Vegetarier. Alfred Biolek und Eckhard Witzigmann haben vor fast 20 Jahren ein Kochbuch rausgebracht. Das heißt, unser Kochbuch Alternativen zu Fisch und Fleisch, erschienen im Mosaik Verlag. Das gibt es nicht mehr neuwertig zu kaufen, aber man kann es gebraucht kaufen. Da gibt es ganz viele Anbieter. Man kriegt es für ganz wenig kleines Geld, kann man das irgendwo noch kaufen. Ja, tatsächlich.
Ich habe das noch im Original.
Ja, ich auch. Sogar damals geschenkt bekommen vom Verlag direkt. Deswegen habe ich das auch ein bisschen ausgewählt, weil es eine sehr lustige Geschichte dazu gibt. Ich habe die dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich war damals bei der Buchpräsentation. Das war 2001. Ich habe nochmal geguckt, wann das rausgebracht wurde. Das war 2001. Nee, das war hier im Rheingau, im Hotel Kronenschlösschen in, wo war das? Kronenschlösschen in irgendwo im Rheingau. Ein sehr, sehr gutes Sternrestaurant, glaube ich sogar. Und wurde die Buchpräsentation, fand da statt. Das heißt, Eckhard Witzigmann und Alfred Biolek haben dieses Buch präsentiert und da wurden ganz viele Leute halt geladen, die damals eben so angesagt waren, irgendwelche B- und C-Promis, würde man heute sagen. Und ich
war nicht da.
Du warst nicht da, eben, weil du ja ein A-Promi damals warst. Ja,
ich war ein Z-Promi. Und,
ah, das war ja noch vor der Zeit, das stimmt, das war noch vor Star Search, ne? Ja, genau. Richtig. Und ich hatte damals ja schon so eine Frisur wie jetzt. Und insofern ist ein Redakteur von der Sendung Weg ab damals mit Barbara Schöneberger ist auf die Idee gekommen, komm, wir machen mal irgendwas, wir ziehen dir so eine Alfred Biolek Brille auf. Ich habe ja damals Parodien und ganz viele Stimmenimitationen und sowas gemacht, so bin ich ja dazu gekommen. Und dann sind wir da hingefahren und ich quasi als Alfred Biolek Double, der natürlich nicht so aussah wie Alfred Biolek, aber es war trotzdem halt lustig gedacht. Und wir haben ein Buch vorbereitet, das hieß Butterbrote neu entdeckt. Und wir haben quasi diese Buchpräsentation gesprengt und sind mit diesem Sat.1-Kamerateam da durchgelaufen. Und ich habe immer diese ganzen komischen Z und B und A und Promis da irgendwie immer gesagt so, ja, sie sind ja heute wegen mir hier, wegen meines Buches Butterbrote neu entdeckt. Und die waren alle völlig irritiert und dachte, was? Und das war so lustig. Und das gipfelte dann halt darin, dass irgendwann Alfred Biolek und Witzigmann halt natürlich eine Audienz gegeben haben und die Kamerateams durften dann halt hin. Und Sat.1 hat sich eben auch angemeldet als Kamerateam. Was sie aber nicht gesagt haben, dass ich eigentlich derjenige war, dann halt da Alfred Biolek gegenübergestanden hat und gesagt hat so, ja, Sie sind ja ein Betrüger, alles sind doch eigentlich nur wegen meines Buches hier, Butterbrote neu entdeckt. Und Biolek stand mir halt gegenüber und hat mich nur angeguckt und wusste überhaupt nicht, was er sagen sollte. Genau, das war sehr lustig.
Vor den anderen Kamerateams auch?
Da waren auch andere Kamerateams, ja, das wurde halt so kreuz und quer gefilmt und sowas und wir waren halt Sat.1 und ich hätte es mich eigentlich auch nicht getraut, aber irgendwann fängst du damit an und dann kommt und dann geht's nicht mehr, dann gibt's kein Ende mehr. Es war eigentlich, also aus heutiger Sicht würde ich mich das auch nicht mehr trauen, aber du fängst dann irgendwann mal an, fängst an zu reden und dann irgendwann hörst du auf nach 3 Stunden und dann ja, bist du da
durch. Merkst du, was du getan hast.
Und es gab lecker Essen dieses.
Und wie hat er da reagiert? Weil der kann, also ich kenne ihn auch
ganz
ein bisschen.
Toll. Also,
und er hat ja unglaublichen Humor.
Total. Also,
ich finde ihn ganz super. Großartig.
Es war einfach, er wusste gar nichts mit der Situation jetzt anzufangen in diesem Moment. Klar, wie auch. Und war aber da ganz, ganz nett und ganz höflich und ganz, ganz toll und hatte auch Humor bewiesen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das war, aber war auf jeden Fall ganz, ganz super. Auch witzig, man war wie so ein Papa irgendwie so, ne? So, der war auch ganz, ganz locker und ganz nett drauf.
Ja, der ist doch jetzt auch mit 10 im wie heißt das, Hangar 7 in Österreich, dieses, die immer so ein...
Ja, ja.
Genau, genau. Da ist ja der Patrone der Cuisine oder so. Ach so, der Jahrhundertkoch. Ja. Eckart Witzigmann.
Der Jahrhundertkoch.
Ja, ich finde ihn auch großartig. Toll. Der hat auch ein schönes Buch mit Melzer mal gemacht. Also ich mag die Bücher von ihm alle sehr. Der hat ja damals in der Aubergine, ich weiß es nicht, ich war nie da, ich habe es nur mal gehört, wohl sehr ausgiebig mit Kokain gekocht, deswegen war die Hütte da immer voll.
Das war ein Riesenskandal.
Und er hat wohl Insolvenz anmelden müssen, weil die Zutaten teurer waren.
Das ist der Preis, den er dafür gekriegt hat. Das Schlimme ist, dass Witzigmann vielen Leuten halt durch diese ganze Kokain-Affäre in Erinnerung geblieben ist, obwohl er so ein guter Koch ist.
Mega.
Und viele Leute bringen ihn nur mit diesem Koks.
Ich glaube, da steht er mittlerweile auch drüber.
In Verbindung. Ja. Wahrscheinlich, also auf jeden Fall ein sehr gutes Buch und also sollte man, wenn man es für wenig Geld jetzt irgendwie noch ersteigern kann, sollte man sich das mal zulegen, wenn man gerne vegetarisch oder alternativ kocht zu Fisch und Fleisch und das einfach mal weglassen möchte und gucken, sich inspirieren lassen sollte. Ich habe das eher so als Inspiration genommen. Also wie gesagt, ich habe es damals ja auch geschenkt bekommen von diesem Verlag. Wir haben damals einige Gerichte vorgekocht bekommen in diesem sehr feinen Hotel. Und ich habe da auch wirklich einige Sachen nachgekocht. Das Pilzgulasch ist fest auf meiner Speisekarte drauf. Und das ist sind sehr, sehr schöne Ideen und sehr schöne Inspirationen, die man auch immer wieder abändern kann. Ich finde so Kochbücher sehr oft eben als Inspiration, nehme ich das.
Ja, absolut.
Also einfach nicht die Rezepte so im Original, sondern ich nehme das oftmals als Inspiration, um da irgendwas Eigenes draus zu bauen, sozusagen.
Hin und wieder lasse ich das Rezept aber auch genauso, wie es im Buch ist. Also ich habe das Buch auch.
Ja, 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 natürlich.
Und ich liebe das sehr. Also ich finde, ich habe alle Bücher von Biolek, ich habe die Bibel, wie er sie nennt. Es gibt ein gesammeltes Werk als Taschenbuch von ihm. Das hat er mir mal geschenkt. Wir haben zusammen auf einer Bühne gestanden, da war ich sein Talkgast und da hat er mir das geschenkt. Sagt er, ich schenke dir jetzt meine Bibel. Mit Originalauto. Hast du dir deins auch signieren lassen?
Ja, natürlich. Ja.
Und das macht das Ganze noch so besonders. Und der eine ist halt der Jahrhundertkoch und der andere ist einfach auch eine Jahrhundertpersönlichkeit, der nicht nur richtig gut... Ich habe ja auch die Sendung mit ihm immer sehr geliebt. Und als ich dann berühmt oder bekannt wurde, gab es diese Sendung nicht mehr. Und ich war so traurig, weil ich wäre da so gerne mal hingegangen.
Total.
Und der hat drei Sendungen aufgezeichnet und in der dritten war der immer knülledicke. Weil er sich natürlich auch immer schön du hast auch wirklich an der Sendung
Küchenwein. Küchenwein, ja, aber tödlich. Ich habe diese
die
Tradition des Küchenweins habe ich übernommen tatsächlich. Wenn ich abends koche, da habe ich sehr oft einfach einen Küchenwein, weil das macht die ganze Sache, gerade wenn du aufwendiger kochst, ein bisschen länger kochst, ist es einfach so schön, einfach so einen Küchenwein nebendran zu haben. Dann
du stehst aber nicht drei Stunden in der Küche, haust dir die Birne zu und lässt dich dabei filmen. Also die dritte Sendung, da hast du immer gemerkt, weil da hatten dich, also so Latten gerade, und es gibt so eine legendäre Situation, ich weiß nicht, welchen Gast er hatte, er hat dann ja auch irgendwie Fragen gestellt, du hast auch gemerkt, es hat ihn nicht die Bohne interessiert. Und dann sagt, ja, was machst du so? Und dann sagte diese Person, ich glaube, es war eine Frau, ich beschäftige mich mit Buddhismus. Und er drehte sich um seine eigene Achse. Und ich beschäftige mich mit der Suppe. Und das war so lustig. Ich hatte es komplett zerrissen, weil es ihm scheißegal war, was derjenige da erzählt und kocht oder sonst was. Der war so in sich, weil der so lattengerade war. Und das habe ich immer sehr geliebt. Also die Sendung habe ich total geliebt, habe viel nachgekocht. Es gibt
großartig, ja.
Es gibt im ersten oder zwei, ich glaube im ersten gibt es, er hat 8 Sendungen von Monty Python produziert in Ulm und um Ulm herum. Und da gibt es ein Hühnchen Monty Python mit Galgant und das ist ein fantastisches Rezept. Und die Bücher sind auch grandios. Also kann ich wirklich Biolex Bücher und dann noch mit dem Witzigmann zusammen. Und wie gesagt, das Vegetarische habe ich, liebe ich. Ich liebe dieses Buch.
Absolut. Und die haben sich wirklich damals zusammen irgendwie zurückgezogen in eine Hütte oder in ein Haus und haben wirklich diese Gerichte nachgekocht und haben dann auch ausprobiert und geguckt. Und so ein Zitat drin, das ich ganz oft tatsächlich auch, das mir ganz oft in den Kopf kommt, mit dieser Karotte koche ich nicht. Hat dann irgendwie Witzigmann scheint dann irgendwie das gesagt zu haben. Das hat er damals auch gesagt. Der hat dann irgendwann, ja, und er hat wohl, damals hat, ich glaube, Witzigmann hat dann wohl diesen legendären Satz gesagt, so: Mit dieser Karotte koche ich nicht.
Ja, aber Witzigmann hat ja anders gesprochen.
Ja, nein, aber hat er immer erzählt, hat er gesagt, dass
so, Witzigmann, glaube
ich, Bioleck hat ihm erzählt, dass Witzigmann irgendwann da gestanden hätte, weil die Karotte irgendwie zu alt oder zu klein oder zu was weiß ich was war und gesagt hat, so, mit dieser Karotte koche ich nicht. Und das ist großartig. Das heißt, die haben sich wirklich zusammengesetzt.
Das sagt mir auch was. Ja, ja. Das ist auch so lustig. Ich hatte gestern, hatte ich einen Auftritt und dann hat mich jemand zitiert und ich wusste mein eigenes Zitat nicht mehr.
Das ist ja ganz oft bei Auftritten so, dass du danach gefragt wirst.
Das war kein Teil des Programmes, so, sondern das war wohl etwas, was ich im Affekt mal gesagt habe.
Okay.
Und das ist ein wunderschöner Satz. Ich fand den, also sie zitierte das in der Pause und ich gucke sie an und sage, das ist ja wundervoll. Von wem ist das? Ja, von dir. Und zwar, wir haben ja noch Corona-Zeit und es geht darum, dass wir ja live spielen.
Ja.
Und nichts geht über live. Und das ist wohl ein Satz von mir. Einen schönen Abend kann man nicht downloaden.
Oh.
Und das ist doch wohl ein großartiger
Satz. Und wann hast du diesen Satz gesagt? Und von wann ist denn der Satz?
Der ist wohl, da war ich in Delmenhorst. Das ist wohl noch nicht so lange her.
Okay.
Einen schönen Abend kann man nicht downloaden.
Das ist toll.
Live ist immer noch live und ist durch nichts zu ersetzen. Da war ich von mir selber begeistert. Das kommt sehr selten vor.
Man sollte das so als Masche beibehalten, weißt du? Immer wenn Leute irgendwas von dir sagen, musst du sagen so, das ist ja wunderschön. Von wem ist das denn? Nur
oh, diese damit Fesselnummer. Die ist ja wunderschön. Von wem ist das? diese Werbenummer mit dem Seitenbacher. Von wem ist das denn?
Genau. Herr Fischer. Sehr schön. Ach so, ach richtig.
Jetzt diese Nummer, wo sie da mit dem Regen, ja, ja, ja. Wo da jemand mit dem Regenschirm schwimmt. Das ist ja genau. Toll. Von wem ist das? Von Ihnen, Herr Fischer.
Ach, von mir. Streert, muss ich sagen. Doch.
So schöne Sachen mache ich.
Ja, richtig.
Apropos schöne Sachen, hast du ein Lied für uns?
Das wäre dann schon der Abschluss unseres Podcasts. Möchtest du den Abschluss unseres Podcasts sein, Leute?
Es ist schon recht spät.
Wir müssen gehen.
Wir müssen gehen. Ja, aber wir kommen jeden ersten Montag im Monat, so Gott und iTunes will, kommen wir zu euch.
Genau, das müssen wir mal noch mal kurz ansprechen. iTunes, das dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, bis das auf iTunes ist. Die sind da ein bisschen schwerfällig.
Also seit über einem Monat haben wir versucht, diesen Podcast zu platzieren. Jetzt, vor zwei Wochen müsste das jetzt, wenn wir jetzt heute wirklich den ersten Montag im Monat haben und ihr uns hört, dann ist ja vor zwei Wochen haben wir ihn bekannt gegeben, aber er war schon, glaube ich, einen Monat vorher produziert und das lag an iTunes, weil wir da irgendwie nicht...
Ja, Spotify, Deezer und Google Podcasts und all das war alles ganz, ganz schnell verfügbar. Und wir haben sehr viele Wochen auf Apple gewartet. Auf das tolle Apple. Das
dauert ja auch, bis so ein Apfel reift.
Genau, die haben sich gedacht, kulinarischer Podcast, wir als Apple. da sind wir voll im Thema.
Auf jeden Fall haben wir ein Lied, das wir heute zum Besten geben. Also nicht singen, sondern anbieten. Und zwar diesmal zum Thema Italien.
Selbstverständlich.
Hätten wir das Thema Spargel, müssten wir ein Lied vorschlagen zum Thema Spargel.
Da würde mir spontan was einfallen, aber das wird es wahrscheinlich nicht geben. Es gab mal eine ganz frühe Folge von Alf. Ich habe früher so gerne Alf geguckt, als ich klein war.
Nicht.
Und da gab es mal das Lied Spargel. Spargel mit Spargel, frischer Spargel. Ja, damit kannst du länger leben. Und wir sind die Spargelspitzen, weil dieser, wie hieß der, Brian, der kleine Junge, ja. Der hat sich zum Schulfest als Spargel verkleiden müssen und hat dieses Lied gesungen. Das war so schön, aber das gibt's wahrscheinlich nirgendwo mehr.
Das gibt's nicht, aber es gibt eine Band, die heißt Aspargus.
Aspargus. Ich komme aus Spanien, Aspargus. Hallo, wir sind Aspargus. Wir singen jetzt das Spargelspitzen. Nein, also mein Lied... Ich habe echt überlegt, was nehme ich? Es gibt natürlich so viele Klassiker und so viele Lieder. Ich habe ein
ganz kurz, wir müssen dazu sagen, wir kennen weder die Gerichte, die wir gegenseitig uns vorschlagen. Deswegen habe ich, weiß nicht, ob du das so gemacht hast, ich habe immer zwei Gerichte.
Ich hätte immer eins zur Auswahl,
bei den Getränken auch so.
Ich hätte auch ein anderes.
Bolognese und Bellini ist jetzt nicht so weit weg. Das hättest du auch haben können.
Ich habe auch noch was anderes gehabt.
Was hättest du denn gehabt?
Ich hätte noch eine Vorspeise gehabt, das hätte ich sogar noch als Anschluss gehabt. Ein Crostini. Allerdings, allerdings wären da Sardellen mit drin gewesen, da wärst du schon wieder raus gewesen, ich weiß. Also.
Ich hätte ein weißes Espresso Panna Cotta mit Himbeersoße.
Boah.
Also Espresso, aber weiß. Also wie kriegst du das hin, dass du das, also Espresso ist ja schwarz, und wie kriegst du das hin, dass es ein weißes Panna Cotta ist mit Espresso-Geschmack?
Du bist ein Schauberer. Du kannst das. Du bist ein Schauberer. Also.
Asparagus.
Also hier kommt der große Asparagus. Das ist eigentlich auch ein schöner Zauberername.
Oh ja, nach seinem
Monet. Hier kommt für Sie live on tape.
Live
aus Barcelona. Hier ist für Sie der große Asparagus.
Asparagus.
So, jetzt mein...
Ja, los.
Das wirst du nicht haben. Da doppeln wir uns nicht. Ich wage mich mal so weit aus dem Fenster zu lehnen. Es ist das Lied
drei Lieder
La Festa von Antonio Miglietta.
Banderas.
Antonio Miglietta. Und zwar ist das ein Lied vom Soundtrack des Films Pünktchen und Anton. Die Verfilmung von Caroline Link. Ein ganz schöner Soundtrack. Und es gibt dieses Lied tatsächlich auch auf YouTube. Ich habe extra nachgeguckt. Das heißt, wir verlinken das auch. Man kann sich das dann auch auf YouTube gucken. Das gibt's selbstverständlich auch auf Spotify. Das gibt's überall. Und man kann sich das auch angucken, und man kann das, es ist ein Lied, das sofort gute Laune macht. Und das Lustige ist, du hörst es dir an und du kennst es.
Das werde ich gleich tun.
Hörst dir an, du wirst es kennen, und es gibt gute Laune. Es ist ein, und nach zwei Minuten bist du, nach zwei Sekunden bist du in Italien.
Ach, großartig.
La Festa von Antonio
Miglietta. Das ist ja genau so, wie es sein sollte. Ja. Und wie gesagt, ihr habt das, wenn ihr Lust habt, bei Spotify gibt es eine Playlist, da kommen nach jeder Folge zwei Lieder hinzu zu dem jeweiligen Thema. Letztes Mal hatten wir das Thema Erdbeeren. Dieses Mal das Thema Italien. Und wir verlinken den YouTube Beitrag zu dem jeweiligen Lied auf der Facebook-Seite, wer jetzt zum Beispiel kein Spotify hat. Und ja, mein Lied kennt jeder, kann man sogar schon gleich mitsingen, von Albano und Romina Power.
Felicita.
Ich wusste es. Ja, es ist großartig, das ist ein Klassiker, und beim Kochen, ich liebe es, beim Kochen zu singen, zu tanzen, zu jonglieren, und das macht einfach gute Laune. Ich war sehr verliebt in Romina Power, jetzt nicht mehr, aber damals. Eine unfassbar schöne Frau, und Albano war damals schon alt und hässlich und klein, und man hat sich die ganze Zeit gefragt, wie kommt der Typ zu so einer Frau?
Du hast immer in der Küche gestanden und hast ganz laut gerufen, warum? Warum? Romina! Sehr schön. Zwei Lieder, die gute Laune machen. So muss es sein, gerade beim Thema Italien.
Das kann man so sagen, ein italienisch guter Laune.
Schöner Podcast geht zu Ende. Wir werden das Thema Italien sicherlich nochmal aufgreifen.
Na, es gibt ja mindestens 20 Regionen, die es sich auf jeden Fall lohnt. Wir können über Olivenöl ein eigenes Thema machen. Da hätte ich zum Beispiel ein ganz tolles Gebäck mit Olivenöl. Balsamico-Essig lohnt sich, Parmesan-Käse lohnt sich. Wir können auch Sachen mal testen. Da hätte ich richtig Bock zu für die nächste Sendung. Vielleicht habt ihr Lust, uns zu schreiben, was wir vielleicht mal testen sollen. Sollen wir Wein testen? Ich glaube, das wird sehr lustig, wenn wir immer betrunken. Bisschen so dieser Bioleck-Charakter, wenn wir dann immer strammer werden. So.
Strammer,
Max.
Ja. Doll, doll, doll. Da brauchen wir aber auch eine Räuspertaste. Oh, ja. Ganz wichtig auf unseren Stühlen, eine Räuspertaste, dass man unser Räuspern nicht hört.
Klingt ein bisschen wie ein altes Pferd, ja. Also schreibt uns, und ansonsten sehen wir uns und hören wir uns wir hören uns am ersten Montag im Monat, Kichererbsen, der kulinarisch witzige Podcast. Bis dahin bleibt gesund, wenn ihr Frank Fischer sagen hört:
Mit dieser Karotte koche ich nicht.
Das war
Kichererbsen,
der kulinarisch witzige Podcast.
Man sieht es nicht, man schmeckt es nicht. Man weiß es nicht.
Mit Ingo Oschmann.
Mamma mia, vengo!
Und Frank Fischer.
Ich habe gar keine Augen.
Liebe junge Hörspielfreunde, bitte schreibt uns, wie euch das soeben gesendete Hörspiel gefallen hat. Oder schickt uns eine kleine Zeichnung. Unsere Adresse lautet Internationales Märchenfestival.
Wenn Sie am Ende dann, kann man das Ganze zusammenschneiden.
Also dann, bis zum nächsten Mal.
Das, meine Damen und Herren, waren die letzten Meldungen. Das Programm ist damit beendet. Gute Nacht.
Stopp, jetzt reicht es.
Es kam ja mal die Frage, was bei uns so gekocht wird. Eigentlich gar nichts.